Hallo? Sehr gut, okay. Gut. Ja, in dieser Woche, da gab es vor Gericht ein Geständnis. Wahrscheinlich nicht nur ein einziges, aber es gab auf jeden Fall ein überraschendes Geständnis, nämlich eines, welches ein großes Medienecho hervorgerufen hat. Und viele werden es in den Medien gehört haben. Gil Oferim hat eine Lüge gestanden, an der er 2 Jahre festgehalten hat. Gil ist ein deutschsprachiger Musiker und Radiomoderator mit jüdischen Wurzeln. Und im Oktober 21, da hat er ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er behauptet hat, antisemitisch behandelt worden zu sein. Und zwar wollte er in einem Hotel in Leipzig einchecken und hatte in dem Video unter anderem behauptet, vom Rezeptionisten aufgefordert worden zu sein, seinen Davidstern, den er beim Einchecken angeblich um den Hals trug, eben zu verdecken oder wegzustecken. Und dies löste vor dem Hotel Proteste aus. Der betroffene Mitarbeiter von dem Hotel erhielt sogar Morddrohungen und musste zu seinem Schutz nach Süddeutschland versetzt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daraufhin gegen den Hotelmitarbeiter. Dieses Verfahren wurde jedoch mangels Beweisen eingestellt und stattdessen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen möglicher Verleumdung gegen den Musiker. Und schlussendlich hat er in dieser Woche zur Überraschung aller gestanden. Ich denke, Gil Oferim ist nicht der erste Mensch und er wird auch nicht der letzte Mensch sein, der einen Fehler begangen hat. Mit der nun bekannten Wahrheit muss er sich geläutert fühlen, aber infolgedessen wird er auch gestraft und gedemütigt. Sein Ruf ist schwer beschädigt und angeblich haben sich auch schon Auftraggeber von ihm abgewendet. Sicherlich persönlich für ihn eine sehr schwierige Situation. Als ich in meiner Jugend allmählich erwachsen wurde, da hatte ich noch keine Beziehung zu dem Herrn. Ich wusste tief in meinem Herzen, dass es Gott gibt und hatte auch oft zu ihm gebetet, aber es fehlten Vorbilder, Glaubensgeschwister und eine aktive Beziehung zum Herrn. Und da ich schon in jungen Jahren, genau genommen mit 16, von zu Hause ausgezogen war, und dies auch nicht im Guten, fehlte mir darüber hinaus eine gewisse elterliche Fürsorge und Lenkung. Und stattdessen traten andere Menschen in mein Leben ein und füllten diese elterliche Lücke. Das war nicht immer zum Besten und Gott sei Dank lernte ich irgendwann meine heutige Frau Christine kennen. Sie war in manchen Dingen schon gefestigter und sie kannte auch unseren himmlischen Vater. Und durch sie bekam ich dann einen Sparringspartner, der mir bei mancher Entscheidung Weisheit gab. Aber viel entscheidender war dann der Schritt, der später kam, nämlich mit Anfang 20, meine Bekehrung. Diese Bekehrung, die gab mir einen ganz anderen Willen, Dinge richtig machen zu wollen. Und sie gab mir gleichzeitig Orientierung. Und in diesem Bestreben, da wurde ich zum Teil schon ein wenig extrem. Und das liegt vielleicht auch in meinem Charakter begründet, der auch irgendwie zu mir gehört. Also ich habe eine pedantische Art, bin wohl deswegen auch Buchhalter und will immer alles richtig machen. Aber keine Sorge, ich bin nicht frei von Fehlern. Und heute soll es auch gar nicht um mich gehen oder auch nicht um Gil Oferim. Ich möchte vielmehr die Frage behandeln, was die Bibel zu diesen Lebensfragen sagt, was die Bibel uns an Orientierung geben kann. Und Gott sei Dank gibt es das Buch Sprüche im Wort Gottes. Und dort erfahren wir sehr viel über lebenspraktische Weisheiten, die wir gerne für uns auch als Anweisungen verstehen dürfen. Und diese Sprüche, die wurden als eins von 3 Büchern von Salomo geschrieben. Die anderen beiden Bücher sind Prediger und das Hohelied. Und die Sprüche, am Rande erwähnt, enthalten 31 Kapitel. Eine schöne Zahl, um es beispielsweise im Januar in der täglichen stillen Zeit durchzunehmen. 31 Kapitel, 31 Tage. Das Buch ist in 3 Abschnitte gegliedert und die ersten 9 Kapitel, die sind für junge Menschen gedacht, aber nicht nur. Die Kapitel 10 bis 24 enthalten Weisheiten für alle Menschen und schließlich die Kapitel 25 bis 31 speziell für Menschen in Regierungsverantwortung. Und das gesamte Buch, das entdeckt ein breites Spektrum an Themen ab. Jugend und Disziplin, das Leben in der Familie, Selbstbeherrschung und wie man der Versuchung widersteht. Das Verhalten im Geschäftsleben, unsere Worte und unsere Zunge. Gottes Erkenntnis, die Ehe, die Suche nach der Weisheit, Reichtum und Armut, Unmoral und natürlich die Weisheit selbst. Man darf das Buch Sprüche nicht mit dem Katechismus der katholischen Kirche verwechseln. Der Katechismus ist so etwas wie ein verbindlicher Leitfaden mit Unterweisungen über die Kirchenpraxis und christlichen Grundlagen, aber das finden wir nicht in der Bibel. Lesen wir einmal einen Abschnitt aus Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 bis 18. Dort steht: Vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber, und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine, und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit, und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Die ersten fünf Sprüche, die wir gerade gelesen haben, stellen dar, wie ein gottesfürchtiger Mensch sich am besten verhält, was seine Prioritäten sein sollen. Der erste Vers gibt uns die Grundausrichtung, die wir einnehmen sollen. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich Gott noch nicht kannte, wie war da meine Grundausrichtung? Vermutlich vor allem selbstbestimmend, egoistisch und opportunistisch. Also eigentlich habe ich mich nur um mich selbst gedreht. Und zugegeben sind dies Eigenschaften, die mir auch heute noch schwerfallen abzulegen. Es ist vor allem der Antrieb, dass ich mich zunächst um mich selbst sorge. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann kann ich mich noch um andere kümmern. Aber Vers 5 legt den Fokus ganz anders. Vertraue dem Herrn. Halt, stopp. Ich soll dem Herrn vertrauen. Gerade wenn es um schwierige Entscheidungen in meinem Leben geht, soll ich mich von jemand anderem abhängig machen? Wie geht das? Wie kann das sein? Also unsere Eltern, die bringen uns doch in der Regel beim Großwerden bei, selbstständig gute Entscheidungen in unserem Leben zu fällen, zu treffen. Und wenn wir uns entscheiden müssen, dann fangen wir an zu überlegen, was die Parameter sind, was die Kriterien sind, anhand derer wir die Entscheidung fällen können. Und je nachdem, was es zu entscheiden gilt, kann es ganz schön schwer sein. Vor fast 10 Jahren, da haben wir den Kaufvertrag für unser Haus unterschrieben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade einen neuen Job angefangen, ich war in der Probezeit und die Entscheidung, diesen Vertrag zu unterschreiben, fiel in einer Drucksituation. Ich glaube, wir haben das Haus in 45 Minuten gekauft. Und ich würde behaupten, dass der Kauf einer Waschmaschine länger dauert und mehr Abwägung erfordert, als die Zeit, die wir für den Kauf unseres Hauses investiert haben. Vertrau von ganzem Herzen auf den Herrn war auch das, was mir meine Frau damals sagte. Und verlasse dich nicht auf den Verstand. Mein Verstand war nämlich ängstlich und übervorsichtig. Ging es doch hier um eine große Investition und in gewisser Weise auch ging es auch um unsere Familie. Aber die Entscheidung, wie ich schon sagte, wurde in 45 Minuten getroffen. Wir sollen natürlich unseren Verstand nicht an der Garderobe ablegen, im Gegenteil. Aber wofür verwenden wir unseren Verstand? Um uns ängstigen zu lassen in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden? Oder um uns auf den Weg mit Gott zurückzuführen? Wir können unseren Verstand auch dafür nutzen, um uns an seine Worte und sein Versprechen zu erinnern. Und Vers 6 sagt es ganz deutlich: Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Egal also, was wir wollen, was wir entscheiden, um Gottes Führung zu erhalten, müssen wir in allem, was wir tun, seinen Willen suchen. Wir sollen jeden Bereich unseres Lebens an Gott übergeben. Und dann wird Gott uns führen, leiten und uns beschützen. Und schön ist auch, wir haben das heute Morgen schon in der Einleitung gesehen, wie das Alte Testament schon auf das Neue Testament hinweist, auf Jesus hinweist. Und Jesus hat in der Bergpredigt das Gleiche gesagt, was Salomo hier auch gesagt hat. Vielleicht sogar noch ein wenig eindrucksvoller. Matthäus 6, die Verse 33 und 34. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Zu unserem wichtigsten Anliegen sollen wir Gott machen und er wird uns geben, was wir brauchen. Der Vers 6, der geht sogar noch weiter, oder der Vers 34, Entschuldigung, fängt vielmehr mit dem Wort deshalb an. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Und an dieser Stelle wird auch das Prinzip klar, es ist im Grunde eine automatische Folge dessen, dass wenn wir Gottes Reich zu unserem wichtigsten Anliegen machen, wir im Hier und Jetzt leben und uns auch nicht um morgen Sorgen brauchen. Salomo geht weiter und appelliert noch einmal an uns, uns nicht auf unsere Weisheit zu verlassen und uns nichts auf unsere Weisheit einzubilden. Unsere eigene Weisheit, die ist in der Regel dünnes Eis. Ja, wir mögen Dinge wissen, die andere nicht wissen. Wir mögen schlau sein. Vielleicht sind wir schlauer als andere. Vielleicht verdienen wir sogar viel Geld und mehr als andere. Und dennoch wissen wir im Grunde nichts. Als ob sich Gott von unserer Weisheit einrahmen lassen würde. Als ob wir die Welt jemals so begreifen werden wie er, der sie erschaffen hat. Unsere Weisheit basiert auf unseren begrenzten Erfahrungen, die wir bislang in unserem Leben machen durften. Wenn wir aber Gott zu unserer wichtigsten Sache machen, verstehen wir auf einmal, dass es ganz andere Dinge in unserem Leben gibt, die wichtiger und bedeutsamer sind, als wir es jemals sein könnten. Und auch sollen wir das Böse vermeiden, denn das wird uns nur ablenken, von Gott wegbringen und uns unnötig Energie kosten. Salomo sagt in Vers 9, dass es unser Leben gesund macht und wir neue Kraft bekommen. Jetzt glaube ich, habe ich mich hier vertippt, aber genau. Ihr werdet sehen, in den Sprüchen dort steht es in dem Abschnitt geschrieben. Den Herrn fürchten heißt, Gottes Existenz und ihn als unseren Gott anzuerkennen. Es gibt also eine Instanz, die über uns steht, eine Instanz, die größer ist und andere Pläne hat. Und dem sollen wir uns unterordnen. Und Salomo fordert uns sogar auf, den Herrn mit unserem Besitz zu ehren und ihm das Beste zu schenken, was unser Land hervorbringt. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt, steht so in Vers 9. Und soweit ich weiß, ist hier aber niemand unter uns, der einen Bauernhof betreibt, oder? Sonst mal kurz die Hände hoch. Lulu betreibt einen Bauernhof. Ach, deine Schwester, okay. Gut. Aber hier unter uns, da ist ja niemand, der eben einen Bauernhof betreibt. Und ergo können wir oder kann auch niemand hier unter uns das Beste, was er eben produziert, Gott schenken. Aber unser Bestes, das ist unser Geld. Was wir also geben können, ist das Geld, was wir haben. Und wenn wir das tun, erkennen wir an, dass es Gott sowieso gehört. Er versorgt uns doch mit allem. Er gibt uns Arbeit und hat uns Fähigkeiten geschenkt, die wir dafür einsetzen können, um erfolgreich zu sein. Und weil wir all das haben und wir alle Bereiche unseres Lebens Gott unterordnen wollen, wollen wir ihm auch das Geld zurückgeben, was ihm doch so oder so gehört. Und bei diesem Thema wird auch deutlich, wie ernst wir Gott nehmen. Geben wir Gott den Rest von dem, was wir haben? Oder geben wir ihm den ersten Teil? Das ist eine gute Frage. Aber Salomo hat uns aufgefordert, das Beste zu geben. Und an die Landwirte der damaligen Zeit gerichtet, hat er auch nicht gesagt, gebt das, was übrig ist, was keiner kaufen möchte. Nein, er hat gesagt, gebt das Beste. Wenn wir also spenden, dann in einem Maße, wo Gott in unserem Herzen erkennt, dass er dort an erster Stelle steht. Denn in Vers 10, da steht geschrieben, dann werden sich deine Scheune mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Gott wird uns für unsere Großzügigkeit belohnen und er wird dafür sorgen, dass wir immer genug haben. Das ist kein Wohlstandsversprechen, was wir hier finden. Dort wird uns nicht versprochen, dass wir reich werden, aber unsere Scheunen werden mit Korn gefüllt und die Fässer werden mit Wein überfließen. Mir hat auch jemand mal das Bild von der Scheune gebracht und gesagt, ich könnte als Mensch niemals vorne am Tor der Scheune stehen, mit meiner Schippe, mit meinen Möglichkeiten das Korn hinausschippen, so viel wie Gott hinten stehen kann an der Scheune und es wieder reinschippen kann. Und daran dürfen wir uns also auch festhalten. Wenn du gibst, dann gib von ganzem Herzen. Ordne den Bereich Finanzen auch unserem Gott unter und vertraue darauf, dass du genug haben wirst. In Vers 11 geht es weiter mit Zurechtweisung. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und würde einfach mal gerne in die Runde fragen erneut, wer sich gerne zurechtweisen lässt. Einmal die Hand heben. Manuel, wolltest du die Hand heben und hast dich nicht getraut? Okay, gut. Ja, also ich sehe schon, ich sehe keine Hand. Und, Richard, sehr gut. Okay, Richard, sehr vorbildlich. Okay, also Gil Oferim, der muss diese Zurechtweisung ja auch erfahren haben. Denn bevor er selbst mit der Wahrheit rauskam, hat es wohl ein Gespräch mit dem Richter gegeben, der ihm wohl wegen der eindeutigen Beweislage eine Strafe in Aussicht gestellt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das kein leichter Augenblick war für den Sänger. Und Zurechtweisung tut doch oft weh, denn es zeigt uns, wie falsch wir uns verhalten haben. Und eine natürliche Reaktion auf Zurechtweisung ist Auflehnung. Wir wollen keine Zurechtweisung. Wir wollen nicht gedemütigt werden. Wir wollen doch, dass unser Ruf tadellos ist. Salomo sagt aber, wir sollen uns eben nicht auflehnen. Aber er sagt auch, wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Das ist der letzte Halbsatz in dem Spruch. Zurechtweisung anzunehmen, das ist schon schwer. Wir brauchen in dem Augenblick die richtige Einstellung. Wir müssen bereit sein, unseren Fehler zu erkennen und einzugestehen. Und wir müssen bereit sein, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Wie verhalte ich mich das nächste Mal in dieser Situation oder in solch einer Situation? Ich muss mich erinnern an das, was ich vorher falsch gemacht habe und in der Lage sein zu erkennen, was ich dieses Mal richtig machen muss. Und wer schon einmal auf eine unangenehme Art und Weise zurechtgewiesen wurde, der weiß, dass gerade die Entmutigung der schwere Teil ist. Jemand, der zurechtweist und dies auf eine unangenehme Weise tut, der legt dem anderen eine große Bürde auf. Bei Gott ist es anders. Gott ist die Quelle der Liebe und wir dürfen uns sicher sein, dass er uns immer nur in Liebe zurechtweist. Lasst uns also bereit sein, auch in diesem Bereich uns unterzuordnen. Denn Gott hat mit Sicherheit Gutes mit uns vor und er weiß, dass wir moralische Stärke brauchen, um das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Wenn wir aber die Weisheit finden, die wir für unser Leben so dringend benötigen, werden wir glücklich sein. So steht es in Vers 13. Und diese Weisheit ist größer und wertvoller als Gold, Silber und Edelsteine. Und weiter geht es in den Versen 14 bis 18, zum Beispiel 16. In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Mit diesem Versprechen ist klar, dass bei Gott andere Dinge wichtig sind als Reichtum. Salomo spricht zwar davon, dass wir ein langes Leben und Reichtum und Ehre bekommen, aber das ist kein Versprechen, es ist mehr ein allgemeines Prinzip. Und dieses Prinzip gilt auch in dieser Welt, in der wir jetzt hier und heute leben. Wenn wir uns Gottes Weisheit zu eigen machen, können wir auch damit hier erfolgreich sein. Wir werden aber auch mit seiner Weisheit erkennen, dass wir viel mehr haben, als wir jemals in Edelsteinen, Gold und Silber aufwiegen können. Wenn du also keinen Reichtum besitzt, fühle dich nicht gesegnet, sondern halte an dem Wort des Herrn fest, denn manch ein Segen wird sich erst nach dieser Welt entfalten. Deshalb steht auch in 2. Korinther Kapitel 5, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Gottes Reich ist noch nicht real geworden auf dieser Welt, weshalb wir im Glauben leben. Der Tag und die Stunde werden aber kommen, wo wir schauen werden. Fasse ich das Gehörte einmal zusammen. Gott gibt uns Führung und Leitung in unserem Leben. Dazu ist es aber notwendig, dass wir alle Bereiche unseres Lebens ihm unterordnen. Das Ergebnis wird Weisheit sein und diese Weisheit kann auch zu Entscheidungen führen, die uns in anderer Weise segnen werden. Entscheidend bei diesem Weg ist die Bereitschaft, Korrektur anzunehmen. Der Musiker Gil Ofarim hat dies nur unter Druck getan. Warum er diese Lüge überhaupt ins Leben gerufen hat, ist unklar. Lasst uns daher darüber nachdenken, was uns Gott in seinem Wort zu sagen hat. Und ich möchte euch nochmal einladen, die Sprüche auch zu lesen. Ja, kommen wir zum Ende der Predigt und gehen über zum Abendmahl. Und auch hier können wir darüber nachdenken, was wir gehört haben und können jetzt auch gemeinsam stille werden mit Gott und uns neu auf Gott besinnen und auf das, was er für uns getan hat. Ich möchte uns einladen, an dem Abendmahl teilzunehmen. Und in 1. Korinther Kapitel 11 steht dazu in den Versen 26 bis 29, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Wir wollen jetzt in der Zeit der Stille den Tod des Herrn verkünden. Wir wollen ihn loben und preisen für das, was er getan hat. Und wir wollen dabei dankbar sein. Und gleichzeitig schauen wir zusammen hoffnungsvoll und in der Gewissheit dessen, dass wir errettet sind, nach vorne. Lass uns still werden.